Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran, aus der dritten Sure, der Sure Ole Imran, den 37. Vers.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
Dass im Heiligen Koran eine Sure Maria, der Mutter Jesu, a.s., gewidmet ist, wissen Sie. Aber auch in anderen Koranversen ist, sie würdigend und ehrend, von ihr die Rede. Wie in diesem, der übersetzt lautet: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott nahm Mariam wohlgefällig an, ließ sie edel und hold heranwachsen und vertraute sie Zacharias an. Wann immer Zacharias in ihre Kammer trat, sah er dort Speise. Er fragte sie: Maria, woher hast du sie? Und sie antwortete: Sie kommt von Gott. Dem, dem Gott möchte, gibt er in aller Großzügigkeit.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen.
Thank you.
Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 15. August 2021, gleich dem 24. Mordad 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Präsident: Kauf von 30 Millionen Corona-Impfstoffdosen ist eine beschlossene Sache. Mehr als eine Tonne Drogen an der Ostgrenze Irans sichergestellt. Und Israel ruft Gesandten aus Protest gegen polnisches Entschädigungsgesetz des Zweiten Weltkriegs zurück. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Präsident: Kauf von 30 Millionen Corona-Impfstoffdosen ist eine beschlossene Sache. Angaben des neuen iranischen Präsidenten zufolge ist der Kauf von 30 Millionen Corona-Impfstoffdosen eine beschlossene Sache. Der Präsident der Islamischen Republik Iran, Sayed Ebrahim Raisi, betonte am Samstag in einer Sitzung des nationalen Anti-Corona-Stabs, dass eine nationale Entschlossenheit und ein Konsens hergestellt werden müssen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu kontrollieren und zu stoppen. Alle staatlichen und nichtstaatlichen Sektoren, natürliche und juristische Personen sowie alle Bevölkerungsschichten müssten koordiniert und einstimmig sein, um die Ausbreitung dieses gefährlichen Virus zu kontrollieren, fügte Raisi hinzu. Laut dem iranischen Präsidenten ist der nächste notwendige und wichtige Schritt die Beschleunigung des Impfungsprozesses. Er fügte hinzu, dass Experten davon ausgehen, dass weitere 60 Millionen Dosen des Impfstoffs bereitgestellt werden müssten, um die ungünstige Situation des Corona-Ausbruchs im Land zu kontrollieren. Der Präsident betonte auch die Notwendigkeit einer strengeren Überwachung des Grenzverkehrs und der Verhinderung von unerlaubtem Verkehr und erklärte: Was bisher in diesem Bereich getan wurde, ist notwendig, aber unzureichend, und die Einhaltung der Gesundheitsvorschriften im erlaubten Verkehr muss sorgfältig und effektiv erfolgen. Als eine der weiteren Entscheidungen der gestrigen Sitzung nannte der iranische Präsident die Stärkung und Erweiterung der Befugnisse des Leiters des Anti-Corona-Stabs der Provinzen und sagte dazu weiter: Es wurde beschlossen, die Befugnisse der Gouverneure als Leiter des regionalen Anti-Corona-Stabs entsprechend den Anforderungen zur Kontrolle der Ausbreitung der Krankheit in den verschiedenen Provinzen zu erweitern. Mehr als eine Tonne Drogen an der Ostgrenze Irans sichergestellt. Grenzsoldaten der Provinzen Sistan und Baluchistan, Südosten Irans, und Khorasan-Razavi, Nordosten Irans, haben nach Angaben des Kommandeurs der Grenzpolizei der Islamischen Republik Iran mehr als eine Tonne verschiedener Drogen entdeckt. General Ahmad Ali Gudarzi, der Kommandeur der Grenzpolizei der Islamischen Republik Iran, teilte am Samstag dazu mit: Den Grenzsoldaten des Grenzregiments Mirjove ist es gelungen, die Drogenlieferungen durch geheimdienstliche Überwachung und Beobachtung der Bewegungen der Schmuggler in den Grenzgebieten aufzuspüren. Bei dieser Operation hätte die Grenzpolizei während der Durchsuchung eines Fahrzeugs von Schmugglern 827 Kilogramm verschiedene Drogenarten, darunter 567 Kilogramm Opium und 260 Kilogramm Haschisch sowie einige Kommunikationsgeräte sichergestellt. Bei einer weiteren Operation in der Provinz Khorasan-Rezavi hätten die Grenzsoldaten laut General Gudarzi in einem anderen Auto 182 Kilogramm und 500 Gramm Opium beschlagnahmt. Israel ruft Gesandten aus Protest gegen polnisches Entschädigungsgesetz des Zweiten Weltkriegs zurück. Der israelische Außenminister Yair Lapid hat den Gesandten des Regimes nach Warschau abberufen, nachdem der polnische Präsident Duda ein Gesetz zur Eindämmung von Restitutionsansprüchen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs gebilligt hatte. Am Samstag unterzeichnete Duda ein Gesetz, das für Juden eine 30-jährige Frist festlegt, in der sie die Möglichkeit haben, Eigentum wiederzuerlangen, das von nationalsozialistischen deutschen Besatzern beschlagnahmt und von kommunistischen Herrschern der Nachkriegszeit einbehalten wurde. Der polnische Präsident sagte, er habe das Gesetz nach gründlicher Analyse unterschrieben, in der Hoffnung, dass das Gesetz der Ära des rechtlichen Chaos und Privatisierungsmafia sowie der Unsicherheit von Millionen Polen und die Missachtung der Grundrechte der Bürger des Landes ein Ende setzt. Polen werde es nicht zulassen, dass der Holocaust für aktuelle politische Zwecke instrumentalisiert werde, sagte er zu der Kritik an dem Gesetz. Die Regierung in Warschau argumentiert, dass das Gesetz Rechtssicherheit auf dem Immobilienmarkt schaffe. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett nannte die Verabschiedung des Gesetzes eine beschämende Entscheidung, die eine schändliche Verachtung für die Erinnerung an den Holocaust zeigt. Dies ist eine schwerwiegende Maßnahme, der gegenüber Israel nicht gleichgültig bleiben kann, fügte er in einer Erklärung hinzu. Lapid sagte, Polen habe ein antisemitisches und unmoralisches Gesetz verabschiedet und wies den israelischen Geschäftsträger Tal Ben-Ari Yalon in Warschau an, sofort und für unbestimmte Zeit zu Konsultationen in die besetzten Gebiete zurückzukehren. Er sagte auch, dass Israel und die Vereinigten Staaten Gespräche über mögliche Reaktionen auf den Schritt Polens führen. Darauf antwortete das polnische Außenministerium, der Schritt Israels schadet unseren Beziehungen ernsthaft. Wir werden angemessene diplomatische und politische Maßnahmen ergreifen, die dem Grundsatz der Gegenseitigkeit Rechnung tragen. Polen wird nicht zustimmen, den Holocaust zu instrumentalisieren. Wir sind eines der wenigen Länder, in denen Juden sicher sind, sagte der polnische Präsidentenberater Jakub Kumoch. PLO. Israels Behauptung bezüglich palästinensischer Bauten in Zone C dienen dazu, Welt zu täuschen. Ein hochrangiger Amtsträger der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO gab an, das israelische Regime versuche, die globale öffentliche Meinung zu täuschen, indem es behauptet, dass Palästinenser Wohneinheiten in der Zone C im besetzten Westjordanland bauen dürfen. In einer Erklärung am Samstag sagte Ahmad Majdalani, Mitglied des Exekutivkomitees der PLO, die Zone C, die 61% der besetzten Westbank ausmacht, ist in erster Linie ein palästinensisches Gebiet, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafam. Jedoch, fügte er hinzu, zerstört Israel palästinensische Strukturen, stiehlt Land und kontrolliert das Gebiet durch illegale Militärgesetze, die das Völkerrecht verletzen. Um den internationalen Protest gegen den israelischen Siedlungsbau in den besetzten Gebieten zum Schweigen zu bringen, setzt der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett Pläne für den Bau von mehr als 2000 Siedlereinheiten im besetzten Westjordanland durch und beschließt gleichzeitig nach vielen Jahren eine seltene Genehmigung für 836 palästinensische Häuser im Gebiet C des besetzten Westjordanlandes. Die Palästinenser lehnten das Abkommen entschieden ab und bestanden darauf, dass alle Siedlungen illegal sind und aus den besetzten Gebieten entfernt werden sollten. Marjalani forderte die internationale Gemeinschaft auf, dem israelischen Schwindel über den palästinensischen Bau in der Zone C nicht Glauben zu schenken, sondern den Siedlungsbau und die Projekte des Regimes von Tel Aviv dort zu beachten, die versuchen, die Kontrolle über das Gebiet dauerhaft aufrechtzuerhalten und gleichzeitig der palästinensischen Autonomiebehörde zu verbieten, ihre Herrschaft auszuweiten. Taliban haben Kontrolle über Mazar-e-Sharif übernommen. Berichten zufolge ist es den Taliban am Samstag gelungen, die schwer bewachte Stadt Mazar-e-Sharif im Norden Afghanistans unter ihre Kontrolle zu bringen. Laut Associated Press vom Samstag teilte Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid in einem Tweet mit, die Gruppe habe die Stadt Mazar-e-Sharif, die Hauptstadt der Provinz Balch, mit dem Polizeipräsidium, dem Büro des Gouverneurs und der 209. Division von Shahin Kalajangi vollständig erobert. Sicherheitskräfte seien auf der Flucht in Richtung der usbekischen Grenze, hieß es. Der Fall von Mazar-e-Sharif, der viertgrößten Stadt Afghanistans, zu deren Verteidigung sich die afghanischen Sicherheitskräfte verpflichteten, sicherte der Gruppe die Kontrolle über ganz Nordafghanistan und begrenzte Gebiete im Zentrum und Osten, die unter der Kontrolle der afghanischen Regierung stehen. Abbas Ebrahimzadeh, ein Beamter in der Provinz Balch, sagte, die afghanische Nationalarmee habe sich zuerst ergeben, was dazu geführt habe, dass regierungsnahe Milizen und andere Kräfte ihre Moral verloren und sich den Taliban ergeben hätten, die am Samstag ihren entscheidenden Angriff gestartet hatten. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani reist am Mittwoch nach Mazar-e-Sharif, um die Verteidigung anzuführen und traf sich dort mit mehreren militanten Kommandeuren, darunter Dostum und Nur. Die Taliban kontrollieren jetzt etwa 20 der 34 Provinzen Afghanistans und die Regierung kontrolliert noch einige Provinzen in der Mitte und im Osten sowie Kabul. Als Reaktion auf den Vormarsch der Taliban in Afghanistan stimmte der US-Präsident dem Einsatz von 5000 Soldaten in Kabul zu und warnte die Miliz, dass eine Bedrohung der Amerikaner zu einer schnellen und entschlossenen militärischen Reaktion führen würde. Biden sagte in einer Erklärung aus der Camp David-Residenz zur Verteidigung seiner Entscheidungen zu Afghanistan, dass er in den letzten Tagen in engem Kontakt mit dem National Security Team Weißes Haus gestanden und sie angewiesen habe, die Interessen und Werte des Landes nach Beendigung ihres Militäreinsatzes in Afghanistan zu wahren. Mexikos Präsident entschuldigt sich bei Indigenen für Missbräuche während der spanischen Eroberung. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hat sich bei der einheimischen Mexika-Gemeinde des Landes für die Menschenrechtsverletzungen entschuldigt, die ihnen während der blutigen spanischen Eroberung des Aztekenreiches 1521 zugefügt wurden. López Obrador bat am Freitag die Mexika-Völker um Vergebung für die Verstöße, als er vor einem großen nachgebauten Tempel sprach, der zum Gedenken an den 500. Jahrestag des Falls der alten aztekischen Hauptstadt Tenochtitlan an Hernán Cortés, den Anführer der spanischen Invasionsstreitkräfte und der Armeen seiner indigenen Verbündeten errichtet wurde. Cortés und seine Verbündeten besiegten die Führer der Azteken und die Mexikaner, die in Tenochtitlan lebten, dem späteren Mexiko-Stadt. Dann plünderten und zerstörten sie die Stadt und leiteten drei Jahrhunderte spanischer Herrschaft ein. Heute erinnern wir uns an den Fall des großen Tenochtitlan und entschuldigen uns bei den Opfern der Katastrophe, die durch die spanische Militärbesetzung Mesoamerikas und des Territoriums der heutigen Mexikanischen Republik verursacht wurde, sagte López Obrador. Der mexikanische Präsident betonte, dass sich die spanische Monarchie und die römisch-katholische Kirche offiziell für die während der Eroberung begangenen Gräueltaten entschuldigen sollten. López Obrador verband die Missbräuche der Kolonialzeit mit den Ursprüngen der Ungleichheit und Korruption in Mexiko und sagte, die Kolonialisten hätten die Geschichte nach Belieben erzählt. Eroberung und Kolonisierung sind Zeichen von Rückständigkeit, nicht von Zivilisation und noch weniger von Gerechtigkeit, sagte er. Als das Jubiläum näher rückte, verstärkte López Obrador die Kritik an Spanien und anderen europäischen Ländern, darunter Österreich, dessen ehemalige Herrscherfamilie, die Habsburger, in den 1860er Jahren ebenfalls an der Spitze eines von Frankreich auferlegten mexikanischen Reiches saß. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 27 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 24, Mashhad 22, Isfahan 28, Shiraz 29 und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Meine Damen und Herren, es folgt nun unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Herzlich willkommen, liebe Hörerfreunde, zu unserer Hörerpostsendung mitten im August. Wir freuen uns, Ihnen auch heute wieder eine Hörerpostsendung präsentieren zu können. Das liegt natürlich daran, dass unsere Hörerfreunde uns nicht im Stich gelassen und geschrieben haben, sodass wir auch heute wieder interessante Zuschriften vorlesen können. Schwerpunkt der heutigen Sendung ist das Reisen, was ja auch zum Sommer passt. Letztes Mal hatten wir da ja schon mit dem Reisen per Bahn begonnen und damit auch auf eine der Fragen unseres Hörers Ralf Ladusch geantwortet. Aber Herr Ladusch hatte noch mehr Fragen, auf die wir heute noch ein wenig eingehen wollen. Nach ein wenig Musik jedoch zunächst die Reaktion eines Hörers auf unsere letzte Sendung. Sehr geehrte Redaktion, liebe Freunde, zunächst möchte ich Ihnen für Ihre interessanten Ausführungen und Informationen über die transiranische Eisenbahn in der Hörerpostsendung vom vergangenen Sonntag herzlich danken, die ich ausgesprochen interessant fand. Vielleicht bietet sich nach Abklingen der Corona-Pandemie in den nächsten Jahren die Möglichkeit, die vorgestellte Strecke zu bereisen. Eine Reise in die Islamische Republik Iran plane ich ja schon seit einigen Jahren. Bislang konnte ich aus verschiedenen Gründen das Vorhaben jedoch leider nicht realisieren. Vielen Dank, Herr Lipsius, für Ihre freundliche Reaktion. Auf die Frage bezüglich der iranischen Einschätzung zum Vormarsch der Taliban in Afghanistan antworten wir wahrscheinlich am nächsten Sonntag. Sehr viele Hoffnungen sind mit dem Ende der Pandemie verbunden und ihr bisheriger Verlauf lässt oftmals nicht viel Optimismus zu. Das ist bedauerlich. Ein altes persisches Sprichwort sagt, Das Beste, das man von Reisen mitbringen kann, ist eine heile Haut. Dem können wir nur zustimmen und wir wünschen es für Sie und unsere liebe Hörerfreunde. Heute wollen wir ein wenig auf die Frage nach den beliebtesten Reisezielen der Iraner eingehen, die uns von Hörerfreund Ralf Ladusch gestellt wurde. Derzeit rollt ja die 5. Corona-Welle bei uns in Iran und fordert täglich hunderte Todesopfer, ein sehr bedauerlicher Zustand. Hier wie auch andernorts in der Welt fällt es den Menschen immer schwerer, die Corona-Regeln einzuhalten, was sie dann auch oft mit dem Leben bezahlen müssen. Die Impfkampagne wurde zwar ausgeweitet, jedoch sind die Mittel und Impfstoffe relativ begrenzt. Derzeit läuft eine Kampagne der Impfung von Lehrerinnen und Lehrern sowie anderer Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Die Hoffnung liegt auf größeren Fortschritten bei der inländischen Impfstoffproduktion und der Ausweitung des Impfstoffimports, welche die neue Regierung versprochen hat. Aber nun etwas konkreter zur Beantwortung der Frage von Ralf Ladusch. In den letzten 3 oder 4 Jahren sind Auslandsreisen der Iraner aufgrund steigender Ausreisegebühren, Wechselkursschwankungen und steigender Flugpreise zurückgegangen. Nach dem Irak gehören die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate, Aserbaidschan, Georgien, Deutschland, Katar, Armenien, Saudi-Arabien und China zu den beliebtesten Ländern der Iraner für Auslandsreisen. Ein Schwerpunkt beim Reisen sind für die Iraner Pilgerreisen, wie in den Irak oder nach Saudi-Arabien, früher auch nach Syrien und in den Libanon. Obwohl die Türkei ein beliebtes touristisches Ziel für Iraner ist, ist sie ebenso wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder Katar oft auch nur Transitland. Zu den beliebtesten inländischen Reisezielen der Iraner gehören nach Angaben des iranischen Statistikzentrums die nordiranischen Provinzen Gilan und Mazandaran sowie Khorasan-Rezavi mit der heiligen Pilgerstadt Mashhad. Zu den beliebtesten Städtezielen gehören auch Teheran, Rasht, Shiraz, Qom, Isfahan, Bandar Anzali, Lahijan, Babelsar und Qazvin. Das war nur ein kleiner Abstecher zu den Reisezielen der Iraner. In unseren Sendungen haben Sie ja auch schon viel über die Sehenswürdigkeiten iranischer Städte und Dörfer gehört. Bei unseren Hörerfreunden sind der aktuell eingetroffenen Post zufolge auch mehr inländische Ziele gefragt im 2. Jahr der Corona-Krise. Das kam auch in der August-Mail von unserem Hörer Lutz Winkler anlässlich seines August-Empfangsberichts zum Ausdruck. Hier jedoch seine gesamte Mail. Schmitten, den 8. August 2021. Liebe Freunde der deutschsprachigen Redaktion von IRIB in Teheran. Das Wetter im Monat August gestaltet sich dieses Jahr sehr wechselhaft und feucht. Es regnet fast jeden Tag und es wächst und grünt im Garten, dass es schon unheimlich ist. Ich bin dankbar, dass größere Unwetter uns bisher verschont haben. Meine Gedanken sind bei den Menschen, die in Deutschland sowie in Südosteuropa alles verloren haben, sei es durch Wassermassen oder durch Feuer. Der Empfang der Sendung ist gut, das Signal ist stark. Auch diese Sendung beginnt auf der Kurzwelle erst 17.30 Uhr UTC. Der Podcast der Sendungen beinhaltet die Nationalhymne, das Verlesen der Sure, welche bei der Kurzwellenausstrahlung fehlen. Vielleicht sind das weitere Sparmaßnahmen, aber das sind Vermutungen. Ich hänge mal eine Audiodatei an die Mail, damit Sie hören können, wann die Kurzwellensendung beginnt. Unseren Urlaub verbringen wir dieses Jahr wieder in Deutschland. Wir besuchen verschiedene Städte, die wir bequem mit der Bahn erreichen können. So waren wir am letzten Wochenende in Würzburg und hatten auch sehr viel Glück mit dem Wetter. Wir konnten die Altstadt, die Residenz mit dem Hofgarten und die Marienfeste besichtigen und die Tage bei einem guten Glas Wein ausklingen lassen. Mal sehen, in welche Stadt wir das nächste Mal reisen. Ich möchte an dieser Stelle schließen. Ich wünsche Ihnen allen in der deutschen Redaktion von IRIB einen wunderschönen Sommer, alles Gute und bleiben Sie bitte alle gesund. Viele Grüße aus Deutschland, Ihr Hörer Lutz Winkler. Vielen Dank sagen wir Herrn Winkler für alles Geschriebene. An dem späteren Ausstrahlungsbeginn der Kurzwellensendung, den auch schon andere Hörerfreunde bemerkt haben, können wir leider im Moment nichts tun. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Nun kommen wir zur Mail von Dieter Leupold. Hallo, werte deutschsprachige IREB-Redaktion. Heute wieder mal einige Zeilen an euch nach Teheran. Der Empfang auf 7300 kHz ist immer noch recht schwach in der Modulation. Bin schon einige Wochen nach unserem Urlaub in Sölden in Tirol wieder zu Hause. Ich hoffe ja, dass euch meine Ansichtskarte von dort erreicht hat. Da können wir leider noch keinen positiven Bescheid geben, lieber Herr Leupold. Weiter schreibt er. Am letzten Wochenende war ich am Sonntag, dem 8. August, auf der Bundesgartenschau Buga in Erfurt. Sie war reichlich gut besucht mit schönem Wetter. Die Anreise war problemlos. Es gibt dort Parkplätze, aber ein Tagesticket kostet fürs Parken genau 8 Euro. Entweder man läuft 400 Meter bis zum Haupteingang zur Buga oder es gibt die Straßenbahn Nummer 2. Der Eintritt zur Buga kostet pro Person gleich mal 25 Euro und man muss die Adresse zur Nachverfolgung wegen Corona aufschreiben. Nach Wochen kommt dann bestimmt wieder sinnlose Briefkastenwerbung ins Haus geflattert. Sonst ist es ein recht großes Gelände mit 430.000 Quadratmetern. Die Buga hat rund 171 Tage geöffnet und geht noch bis zum 10. Oktober. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt, haben aber ihre Preise. Wir danken Herrn Leupold für seine Mail und die schönen Bilder von der Buga. Zu seinen weiteren Zahlen über die Anti-Corona-Maßnahmen-Demo in Berlin kommen wir beim nächsten Mal. Da wir uns ja im Trauermonat Muharram befinden, besingt Meysam Ebrahimi in unserem heutigen Lied eine Situation der Ereignisse in Kerbala. Das Lied heißt Maschke Biab, was auf Deutsch bedeutet Maschke ohne Wasser. Maschke sind früher traditionell genutzte Wasserbehälter in trockenen Klimazonen, die aus Tierhaut hergestellt werden. Durst spielt ja bei den Ereignissen in Kerbala eine große Rolle und die Haupttrauertage der Ereignisse liegen in der kommenden Woche vor uns. Davon hören Sie in unseren Sonderprogrammen.
شه کربلا اومد دوباره دل بیقرار من آروم نداره بشنوم روزه عباس حسینو دوتا چشمام مثل بارونا بباره عموی عبرو کمونم قمر تو آسمونم بگو دستات کو چشم زیبات کو آب نمیخوام بیا آروم جونم بی تو دل خوشی ندارم امو جونم مشک بی آب چشم بی خواب کوالم دار یار ارباب مه شب تاب دیگه بابا بی تو تنهاست خیمه ها سقا نداره امو عباس مشک بیا چشم بی خواب کوالم دار یار ارباب مه شب تاب دیگه بابا بی تو تنهاست خیمه ها سقا نداره امو عباس سه ساله چشم را بود تا بابا آب بیاره هرچی منتظر نشست دیگه نیومد آخ بمیرم دیگه اون بابا نداره مشک بی آب چشم بی خواب کوالم دار یار ارباب مه شب تاب دیگه بابا بی تو تنهاست خیمه ها سقا نداره امو عباس مشک بی آب چشم بی خواب کوالم دار یار ارباب مه شب تاب دیگه بابا بی تو تنهاست خیمه ها سقا نداره امو عباس
Zur Bundesgartenschau in Erfurt, die Dieter Leupold vorigen Sonntag besucht hat, werden sich sicher noch weitere Hörerfreunde melden. Auch Michael Lindner aus Gera hatte schon mal seinen Besuchswunsch dort angemeldet. Zunächst aber hatte unser Gera-Hörerfreund noch andere Urlaubsziele. Darüber hören wir jetzt aus seiner ersten Mail diesbezüglich. Den diesjährigen Urlaub erlebten wir in einer Trilogie. Das heißt, jede Woche ging es in ein anderes Bundesland. So erlebten wir die Zugspitze in Bayern, das historische Heidelberg am Neckar in Baden-Württemberg und das Weserbergland in Niedersachsen. Das waren unglaublich viele Eindrücke, die ich natürlich alle wieder in meinen Reiseberichten zusammengefasst habe. Diese werde ich Ihnen nach und nach zukommen lassen. Die letzte Urlaubswoche erlebten wir zusammen mit unserem Enkel Philipp. Das war in der Tat Urlaub besonderer Art, sind wir doch dabei wieder so richtig jung geworden. Aber der Reihe nach. Lichtenhagen, wo liegt denn das? Das fragten wir uns auch, als wir über booking.com nach einer geeigneten Ferienwohnung suchten. Natürlich gibt es Ferienwohnungen wie Sand am Meer, aber wenn man spezielle Anforderungen wünscht, kann die Suche schon zur echten Tortur werden. So suchten wir eine Unterkunft mit zwei Schlafzimmern in landschaftlich schöner Gegend, die aber unseren Preisvorstellungen entsprechen sollte. So kam es, dass wir in dem kleinen Bergdorf Lichtenhagen im Landkreis Holzminden im Weserbergland strandeten. Zusammen mit unserem 7-jährigen Enkel Philipp konnte also das Abenteuer Enkelurlaub beginnen. Über die deutsche Märchenstraße kommend erreichten wir das kleine Dorf Lichtenhagen auf der Ottensteiner Hochebene. Hübsche Fachwerkhäuser, aber auch supermoderne Einfamilienhäuser begrüßen uns. Immer wieder eröffneten sich fantastische Blicke in die Ferne. Noch bevor wir am Ziel ankamen, scherzten wir schon voller Skepsis, was uns wohl für eine Unterkunft erwartet in dieser absoluten Einöde. Dann war es endlich soweit. Der Vermieter begrüßte uns und stellte die Ferienwohnung vor. Als er die Tür öffnete, fiel uns sofort der funkelnde Marmorfußboden auf. Erstes leichtes Aufatmen. Noch einige Schritte und uns verschlug es tatsächlich die Sprache. Über 90 Quadratmeter hochmodernes Ambiente, hell und total gemütlich eingerichtet. Komplette Kücheneinrichtung, wo es absolut an nichts fehlte. Waren wir hier richtig? Dann die nächste Überraschung. Eine Terrasse in einem Traumgarten mit Grillstation und kuscheligen Ecken, einen Teich, wo man relaxen kann. Absolut gratis noch der Fernblick in das Weserbergland, bei klarer Sicht bis zu 40 Kilometer. Einfach nur paradiesisch. Auch unser Philipp war von dieser Ferienwohnung sofort begeistert. Natürlich auch von seinem eigenen Schlafzimmer mit Flachbildschirm. Ja, Glück muss man haben. Der Urlaub konnte also nicht besser beginnen. Auf in die Münchhausenstadt Bodenwerder. Die Geschichte vom Lügenbaron Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen bringt Bodenwerder an der Weser Jahr für Jahr tausende Touristen. Hier steht das Geburtshaus des Lügenbarons mit entsprechendem Museum. Darüber hinaus hat die Stadt den Status staatlich anerkannter Luftkurort und staatlich anerkannter Erholungsort erworben. Ein weiterer Anziehungspunkt ist der 13 Meter hohe Bismarckturm, der ganzjährig geöffnet ist. Das allergrößte Highlight der Stadt in Philipps Augen war aber die nicht zu übersehene Sommerrodelbahn. Jetzt war absolut klar, wie sich der weitere Tag gestalten wird. Ja, das ist der Preis, wenn man mit Enkel in den Urlaub fährt. Da Philipp noch keine 1,35 Meter groß ist, musste eine erwachsene Person mitfahren. Oh Gott, hält das der Opa Micha aus? In meiner Jugend gab es solche Bahnen nicht, also wird mit 66 Jahren alles nachgeholt. Auf in das rasende Abenteuer. Schon ging es mit dem Schlitten steil bergauf. Dann der alles entscheidende Moment. Bremsen lockern und ab ging es mit etwa 40 Kilometer pro Stunde in die Kurven durch einen Tunnel und über eine Huckelpiste. Nur fliegen ist schöner. Da wir die erste Fahrt gut überstanden und unglaublich viel Freude dabei hatten, folgte eine zweite Fahrt, eine dritte, eine vierte, eine... So kann man natürlich auch den Urlaub verbringen. Da mussten wir schon alle Register ziehen, um Philipp auch für andere Dinge zu interessieren, die auf unserer Ausflugsliste standen. Würde uns das gelingen? Ist man schon einmal im Weserbergland, bietet sich ein Ausflug in den Teutoburger Wald an, der Teil des unteren Weserberglands ist. Herausragendes Naturschauspiel sind dort die sogenannten Externsteine, eine markante Sandsteinfelsformation, die unter Natur- und Kulturdenkmalschutz steht. In einem 142 Jahre großen Schutzgebiet ragen in einer Reihe 13 Sandsteinfelsen in den Himmel, die eine Höhe von 20 bis 47 Meter erreichen. Ein unglaublich faszinierender, fast gespenstiger Anblick, der tief beeindruckt. Hier kann man nachvollziehen, dass solche gigantischen Felsformationen früher als Kultstätte dienten. Entsprechende Spuren sind hier zu finden, wie zum Beispiel in Stein gehauene Abbildungen oder Grotten, wo wahrscheinlich entsprechende Zeremonien abgehalten wurden. Zu Füßen der Externsteine erstreckt sich der romantische Wiembecke-Teich. Hier spiegeln sich die Felsen im Wasser, ein traumhaftes Fotomotiv. Natürlich musste ich mit Philipp sämtliche begehbare Felsen erklimmen. Es waren bestimmt insgesamt 300 Stufen, aber die Mühe hat sich ausgezahlt. Aus der Vogelperspektive konnten wir die Umgebung erspähen und die frische Brise genießen. Nun hieß es aber langsam, den Heimweg anzutreten. Natürlich über Budenwerder, um noch einige Runden mit der Sommerrodelbahn zu drehen. Ach ja, Kinderwünsche sind eben eine Herzensangelegenheit, da kommt man nicht drum rum. Einen weiteren für Enkel geeigneten Ort haben die Lindners dann auch noch gefunden. Das Hubschraubermuseum Bückeburg ist das einzige reine Drehflügermuseum in ganz Deutschland und eines der wenigen in der ganzen Welt. Das war für uns Anlass, diese einzigartige Ausstellung zu besuchen. Auf über 2000 Quadratmeter werden mehr als 50 Exponate ausgestellt, darüber hinaus hunderte Miniaturmodelle. Unglaublich, was man da für schrille Fluggeräte sehen konnte. Der Einfallsreichtum einiger Konstrukteure aus vergangenen Jahrhunderten, um fliegen zu können, ist einfach nur verblüffend. Schon Leonardo da Vinci befasste sich mit Fluggeräten, die schwerer als Luft waren. Unglaublich für die damalige Zeit. Für unseren Philipp war die Ausstellung ein Eldorado, konnte er doch viele mechanische Modelle bedienen und sich sogar in einige Hubschrauber setzen, an sich Hebeln und Knöpfen mit Funktion herumspielen. Der Abschied fiel schwer. Die erlebnisreichen Tage mit unserem Enkel Philipp vergingen viel zu schnell. Wie ein Erwachsener verkraftete er alle unsere Ausflugsziele und zeigte riesiges Interesse, die fantastischen Wunder und Sehenswürdigkeiten unserer Welt zu erkunden und zu verstehen. Somit war der Enkelurlaub zu dritt auch eine weitere Bereicherung für uns, eine echte Jungkur für Herz und Seele. Wie oft hat uns dieser kleine Kerl so zum Lachen gebracht, dass uns die Tränen in den Augen standen. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Lindner, für diesen erfrischenden Urlaubsbericht, der hoffentlich eine Anregung für andere Hörerfreunde ist, mal einen Urlaub mit Enkeln zu verbringen. Mit dieser schönen Erzählung unseres Gera-Hörerfreundes lassen wir nun die heutige Sendung ausklingen und wünschen, wie immer, Chode Hoffes, Gott schütze Sie. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem Musikstück Navoye Gham, Melodie des Grams, vorgetragen von Hossein Keshtkar. Weiterhin guten Empfang.
چه بلبل برکشم از سین فریادای ویدن ویدن عزیزم
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Werte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Falls Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gerne unter folgende Anschriften tun. IRIB, Pars Today, German, PO Box 19395-6767, Teheran, Iran. Unsere Adresse in Deutschland lautet IRIB, Pars Today, Deutsch, Bundespressehaus, Zimmer 5207 und 5208, Schiffbauerdamm 40 in 10117, Berlin. Und unsere E-Mail-Adresse lautet german@parstoday.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Thank you.